MECF, es ist eine recht schwere Erkrankung. Also die internationalen Zahlen zeigen, dass mehr als 60% der Betroffenen so schwer krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können, ein Viertel sogar das Haus oder Bett nicht mehr verlassen kann. Ich bin seit 14 Jahren erkrankt. Die Krankheit selbst ist seit 1969 anerkannt, durch die WHO klassifiziert. Seit 1969 gibt es da eigentlich ein Loch. Also da ist nichts passiert, weder wissenschaftlich noch politisch. Das sind schon massive Eingriffe ins eigene Leben, wenn man überlegt, geht sich heute duschen aus oder nicht.
Petra, was hast denn du heute schon alles erledigt vor unserer Aufnahme?
Puh, schon sehr viel. Also ich habe die Vögel gefüttert, ich habe die Schildkröten gefüttert, ich habe die Fische gefüttert, ich habe Töpfe geputzt vom Wochenende, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, ich habe Wäsche weggeräumt und dann bin ich 1,5 Stunden mit dem Zug hierher gefahren zur Redaktion.
Was wäre, wenn ich dir sage, dass die Astrid Heinzel, die ich für unsere heutige Folge getroffen habe, wahrscheinlich schon mit dem Geschirrspüler ausräumen komplett überfordert wäre, weil sie ihre Kräfte übersteigt?
Weil sie ME-CFS hat. Darum geht es in unserer heutigen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler und ich habe wieder eine ganz persönliche Lebensgeschichte mit einem massiven Wendepunkt mitgebracht. Und ja, dieser Wendepunkt bei der Astrid heißt ME-CFS. Das ist die Abkürzung für, das muss ich selber lesen, myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Astrid, die 34 Jahre alt ist und ihre ME-CFS-Diagnose 2018 bekommen hat, war da schon 8 Jahre lang krank.
Warum hat sie sie so spät bekommen, die Diagnose?
Das lasse ich die Astrid am besten selber erzählen. Ich habe sie zu Hause besucht, weil sie es nur schwer zu uns ins Studio geschafft hätte. Hallo Astrid.
Hallo.
Wir sind ja bei dir zu Besuch zu Hause in Niederösterreich. Was hast du denn heute schon gemacht?
Heute habe ich schon geduscht. Dann machen wir jetzt das Gespräch und das war's für heute. Und die nächsten Tage wird es wahrscheinlich auch nicht anders ausschauen.
Was eigentlich schon alles über ME-CFS sagt. Das heißt, dein Alltag ist geprägt davon, zu überlegen, welche Anstrengung du dir tatsächlich zumuten kannst und welchen Schritt du tun sollst oder vielleicht besser vermeidest.
Ja, und geprägt von ganz viel, was einfach nicht mehr geht. Also von Kleinigkeiten angefangen, sehr viel Autonomie, die wegfällt, selbstständig einkaufen, selbstständig mobil sein. Das sind Dinge, die wegfallen und wie du sagst, sehr viele Entscheidungen, was geht heute und was geht nicht. Und das sind schon massive Eingriffe ins eigene Leben, wenn man überlegt, geht sich heute duschen aus oder nicht.
Wie lange geht das jetzt schon bei dir so?
Ich bin seit 14 Jahren erkrankt und bei mir war es ein schleichender Verlauf. Das heißt, es hat begonnen mit einer Phase mit sehr, sehr vielen Infekten, von der ich mich einfach nicht mehr erholt habe. Und seither wird es eigentlich immer schlimmer. Bei mir hat es dann 8 Jahre gedauert, bis ich die Diagnose bekommen habe.
Das heißt, du warst 8 Jahre ständig krank und hast eigentlich nicht gewusst, was du hast?
Genau. Also das ist eine richtige Odyssee. Das ist auch eine Situation, die man sich so gar nicht vorstellen kann, weil das ja massive Einschränkungen hat. Also in den Alltag, in den Beruf, wenn das nicht mehr funktioniert, den Job zu machen, den man auch gerne macht und aber nicht weiß, was los ist, das ist, kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen und dann von Arzt zu Ärztin auch geschickt wird. Und das ist aber eine ganz, ganz typische Geschichte bei ME-CFS.
Was hast du für den Beruf vorher gehabt?
Ich war an der Wirtschaftsuni, Uni-Assistentin.
Und geht natürlich jetzt gar nicht mehr.
Nein, also das schon 4 oder 5 Jahre nicht mehr. Also das hat dann gegen Ende so ausgeschaut, dass ich eigentlich unterrichtet habe und danach sofort krank war, wirklich schwer mit Fieber dann auch noch weiter unterrichten gegangen bin. Und der Körper dann einfach quasi komplett zugemacht hat. Also es ist nicht mehr gegangen und ich habe dann Stunden reduziert und nochmal Stunden reduziert, bis es halt gar nicht mehr gegangen ist.
Wie verbringst du dann deinen Tag?
Die Energie, die ich noch habe, die verwende ich eigentlich für das Engagement für die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS. Und sonst passiert nicht viel. Also einmal im Monat noch werde ich vom Partner oder Eltern zur Ärztin geführt für eine Behandlung.
Schaffst du es in den Garten noch was?
Zum Raussetzen, ja. Aber sowas wie Liege herrichten oder so, das geht nicht. Das übernimmt mein Mann.
Ein Faktor, der wahrscheinlich manchen banal vorkommen wird, aber doch auch wesentlich ist, das Privatleben leidet ja auch massiv darunter, wenn du eigentlich nichts machen kannst, was sich außerhalb von Couchbett, Sessel abspielt. Also keine Veranstaltungen besuchen, gemeinsam wo essen gehen, ins Kino.
Alles nicht drin. Ja, also kommt natürlich auch auf den Schweregrad an und da auch wichtig zu unterscheiden, kann man nicht für alle Betroffenen richtig sprechen, weil es halt auf die individuelle Situation ankommt, aber ab einem gewissen Schweregrad ist das nicht mehr drinnen.
Das heißt, für dich ist es schon eigentlich zu anstrengend, hier zu sitzen und mit mir zu reden?
Ja, das ist für mich der einzige Termin diese Woche. Das ist das Einzige, was ich mache diese Woche. Und ist es aber notwendig und wert, weil wir wollen heute zu ME/CFS aufklären und aufzeigen.
Jetzt ist es so, dass ME/CFS eine eingetragene Krankheit ist mit einem eigenen ICD-Code. Aber ich war beim Aktionstag am Heldenplatz und da ist in einer Rede die Phrase vorgekommen, Ärzte, die nicht an ME/CFS glauben. Ist das was du auch so erlebt hast?
Ja, das erleben eigentlich alle mit ME/CFS. Die Krankheit selbst ist seit 1969 anerkannt durch die WHO und klassifiziert. Und bis heute kommt sie aber im medizinischen Studium nicht vor, in keiner medizinischen Ausbildung. Die Forschungsförderung war die letzten Jahrzehnte quasi nicht existent. Das heißt, seit 1969 gibt es da eigentlich ein Loch. Also da ist nichts passiert, weder wissenschaftlich noch politisch. Ganz im Gegenteil, man hat halt sehr, sehr lange und auch sehr aktiv das Narrativ gefördert, dass ME/CFS keine körperliche Ursache hat, sondern vor allem eine Krankheitsüberzeugung der Betroffenen ist. Und dementsprechend hat man dann auch nicht weiter hingeschaut in der Forschung und auch in der Versorgung die Leute im Großen und Ganzen alleine gelassen. Und so wurde dann leider über die letzten Jahrzehnte ME/CFS oft zu einer Glaubensfrage, obwohl die Forschung, die es gibt, die wenige Forschung, die es gibt, ganz klar zeigt, dass es eine schwere körperliche Erkrankung ist.
Und keine eingebildeten Kranken?
Keine eingebildeten Kranken.
Du, ich glaube, Matthias, wir sollten an dieser Stelle erklären, was ME/CFS genau ist.
Was es genau ist, das wird schwierig. Weil ein Punkt bei ME/CFS ist ja, dass es sich für jede und jeden Betroffenen anders zeigt. Also allen gemeinsam ist, dass sie eben nicht viel Kraft haben und sie ihnen schnell ausgeht. Aber es gibt bis zu 200 verschiedene Symptome, die mit der Diagnose ME/CFS einhergehen. Und das reicht von Schlafstörungen über verschiedenste, oft diffuse Schmerzen und Husten bis hin zu kognitiven Beeinträchtigungen.
Aber es ist ja eine eingetragene Krankheit, hat die Astrid gesagt.
Ja, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat sie im selben Jahr wie den ersten Mondflug eingetragen, also vor 56 Jahren. Aber immer noch fehlt es leider an entsprechender Forschung, um diese Erkrankung zu lindern oder gar zu heilen. Und in einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien sind die sozioökonomischen Kosten auf derzeit rund 2,5 Milliarden Euro beziffert worden. Also 2,5 Milliarden Euro pro Jahr kostet ME/CFS die österreichische Gesellschaft und Wirtschaft durch die vielen Ausfälle der Betroffenen.
Also die Krankenstände zum Beispiel.
Ja, weil viele Betroffene gar nicht arbeiten können und natürlich auch sehr viel medizinische Versorgung brauchen, die viel Geld kostet. Gibt es Forschung, ernsthafte in irgendeiner Weise, um das zu heilen oder auch um die Ursachen noch besser zu verstehen?
Es gibt Forschung, aber es wäre ganz, ganz dringend viel mehr Geld notwendig. Also die Kohorten, das heißt die Anzahl an Menschen, die man in diesen Studien hat, sind relativ klein, weil eben medizinische Forschung sehr teuer ist. Das heißt, es gibt Studien, es gibt viele kleine Studien, aber es bräuchte jetzt ganz dringend ein Investment, um wirklich große Studien durchzuführen und vor allem um Medikamentenstudien ins Laufen zu bringen.
Liegt das vielleicht auch daran, dass es zu wenig Betroffene gibt?
Also zu wenige Betroffene sind sicher nicht, sie sind zu wenig sichtbar. Wir haben in Österreich überhaupt keine Erhebung, überhaupt keine systematische Erfassung von der Anzahl der Betroffenen. Und das führt dazu, dass sie vor allem auch politisch nicht sichtbar sind und man davon ausgeht, dass es eigentlich eine kleine Gruppe ist. Oft wird sogar gesagt, es ist eine seltene Erkrankung. Wenn man sich aber die internationalen Zahlen anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass das mehrere 10.000 Menschen betrifft. Aktuell gibt es vom Nationalen Referenzzentrum für postvirale Erkrankungen da auch eine gute Übersicht und Aufstellung. Und wenn man das quasi aus den internationalen Studien und Beobachtungen für Österreich umrechnet, ist eine Prävalenz von 0,8% der Bevölkerung plausibel und das wären 73.600 Menschen. Also das ist ja mehr, als wenn sie ins Tappelstadion reingehen. Und bei ME-CFS gibt es klare klinische Diagnosekriterien. Also die sind vorhanden und international sind 4 Schweregrade gut beschrieben und auch gut verankert in der Literatur. Die sind natürlich sehr grob und dienen nur zur Orientierung. Da gibt es auch andere Instrumente, die viel, viel genauer sind. Aber das fängt an bei einem leichten Stadion und da muss man wirklich das leicht in Anführungsstriche setzen, wo wir von Menschen reden, die in ihrem Aktivitätsniveau 50% schon eingeschränkt sind. Das heißt, da geht vielleicht noch arbeiten, aber sonst nichts mehr. Da muss man sich dann den Rest der Zeit davon erholen, bis hin zum schwersten Schweregrad, wo es wirklich um Menschen geht, die so reizempfindlich sind, dass sie in abgedunkelten, sehr, sehr stillen Räumen liegen, die voll pflegebedürftig sind, voll bettgebunden, bis hin zur künstlichen Ernährung, weil einfach die Basics, also wie Nahrung oder das Reden nicht mehr funktionieren. Also so in der Breite zeigt sich die Krankheit. Aber das ist grundsätzlich nichts, was in der Medizin unbekannt ist, dass es unterschiedliche Schweregrade für eine Krankheit gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Covid und Long-Covid dann auch noch mehr Betroffene gibt.
Ja, man geht davon aus, dass sich die Zahl der Betroffenen durch die Pandemie verdoppelt hat. ME-CFS wird halt vor allem durch Infektionen ausgelöst. Das können bakterielle und virale sein. Und mit Covid ist halt ein neuer Auslöser für ME-CFS dazugekommen.
Und aus jetziger Sicht unheilbar.
Ja, was aber nicht heißt, und das ist mir auch wichtig zu betonen, dass man nichts machen kann. Ja. Also wir hören immer wieder auch aus der Politik, es gibt kein Medikament und dementsprechend können wir keine Versorgung stellen oder können wir auch nicht absichern. Das stimmt so nicht. Also was man tun kann, ist auf jeden Fall die Symptome versuchen zu behandeln, zu lindern. Und man kann Menschen, nur weil es jetzt keine Heilung gibt, nicht einfach völlig fallen lassen in der Versorgung und in der Absicherung. Das ist auch für andere Krankheiten nicht vorstellbar. Also es gibt ganz viele schwere Krankheiten, die heute noch nicht heilbar sind. Aber dass es so überhaupt keine Anlaufstelle für die gibt oder dass man dann sogar begründet damit, dass sie nicht heilbar sind, dass man gar keine Anlaufstellen schaffen will, das ist im negativen Sinne wirklich einzigartig. Und wichtig ist eine recht schnelle Diagnose, weil gerade in der ersten Zeit kann man noch gut ansetzen, kann man noch versuchen, die Symptome zu lindern, den Menschen möglichst viel Lebensqualität zu halten, sie zu stabilisieren. Dafür sind Anlaufstellen wichtig, für Diagnosestellung und dann auch die Behandlung von Symptomen.
Das heißt, wären deine Infektionen früher als das erkannt worden, was sie waren und sind, ging es dir vielleicht heute besser?
Ja, das können wir nur spekulieren, aber was definitiv so ist, ist, dass bei mir sehr viel falsch gemacht wurde, gerade in dieser langen Zeit, in der ich noch keine Diagnose hatte. Immer wieder wurde mir gesagt, ich soll Sport machen, immer wieder ins Training gegangen und dann auch einfach massiv gescheitert. Also einmal Training, 2 Wochen wirklich schwer krank, was ich heute weiß, dass das einfach die sogenannten Crash-Phasen waren. Und das gilt es bei ME-CFS möglichst zu vermeiden, diesen Zyklus.
Es ist ja jeder Schritt schon anstrengend, aber ich vermute mal, dass ihr ganz oft zum Amtsarzt müsst, um wieder euren Status festmachen zu lassen und die soziale Absicherung zu kriegen.
Ja, ME/CFS ist eine recht schwere Erkrankung. Also die internationalen Zahlen zeigen, dass mehr als 60% der Betroffenen so schwer krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können, ein Viertel sogar das Haus oder Bett nicht mehr verlassen kann. Das heißt, das ist eine Gruppe, wo es soziale Absicherung braucht, weil sie einfach zu krank sind, um sich selbst versorgen zu können.
Und kriegt man die?
Genau, das ist der Punkt. Dadurch, dass wir im Gesundheitssystem quasi völlig unversorgt sind, das zieht sich auch ins Sozialsystem hinein und es fehlt weitestgehend an Expertise und auch Anerkennung. Und die Betroffenen machen eigentlich die Erfahrung, dass sie mit ihrer Krankheit nicht abgesichert sind, weil sie in Begutachtungen oft nicht ernst genommen werden oder ihnen abgesprochen wird, dass sie krank sind. Dadurch machen die Betroffenen im ganz großen Teil die Erfahrung, dass ihre Ansuchen abgelehnt werden. Und dazu gibt es auch eine sehr umfangreiche Recherche aktuell. APA, ORF und Dossier, die haben sich gemeinsam unzählige Gutachten angeschaut, also über 120, und haben eben dort festgestellt, dass in 80% der Fällen die Anträge mit ME/CFS abgelehnt werden. Und genau das passiert, was wir eigentlich auch schon seit Jahren immer wieder in der Politik und Verwaltung aufzeigen, dass ME/CFS von den Gutachten verschwindet. Das heißt, die kommen mit einer ME/CFS in die Begutachtung und die Diagnose taucht dann in den Gutachten nicht mehr auf. Die Diagnose ME/CFS wird in vielen Fällen zu einer Diagnose aus dem Bereich der psychischen Erkrankung gemacht. Also da wird dann aus ME/CFS eine Depression zum Beispiel oder noch viel schlimmer, es werden Diagnosen verwendet, die völlig veraltet sind, zu Recht in der Psychiatrie schon nicht mehr verwendet werden, wie die Neurasthenie.
Das würde ja dann bedeuten, dass man eine schwere körperliche Erkrankung mit ein paar Psychopillen behandelt.
Ja, und in der Praxis heißt es auch, dass wenn aus ME/CFS eine psychische Diagnose gemacht wird, dann passen die Behandlungsansätze nicht mehr zur Krankheit. Ja. Also weil im Bereich der psychischen Erkrankungen setzt man an mit Bewegungstherapie, mit Aufbautraining und Psychotherapie. Und das sind aber gerade für ME/CFS nicht nur Ansätze, die nicht wirken, sondern ganz im Gegenteil, die sogar schädlich sein können oder schädlich sind, weil eben dieser Mechanismus, der bei ME/CFS im Zentrum der Krankheit eigentlich steht, also die sogenannte Post-Exertional Malaise, kurz PEM, das ist eine Zustandsverschlechterung, die sich durch Anstrengungen ergibt. Ja, und die kann schon bei Menschen, die noch nicht so schwer betroffen sind, da ist das zum Beispiel noch nach einem Spaziergang, nach einem Arbeitstag, und bei Menschen, die dann schon schwer bis sehr schwer betroffen sind, geht nicht einmal das Aufsetzen oder das Sprechen von ein paar Worten, dass diese PEM auslöst, diesen sogenannten Crash. Und mit diesem zentralen Krankheitsmechanismus passen einfach die Behandlungsansätze, die bei psychischen Erkrankungen sinnvoll und wirksam sind, nicht zur Krankheit. Zusätzlich machen die Betroffenen oft die Erfahrung, dass wenn ihre Krankheit quasi dann als psychische Erkrankung fehldiagnostiziert wird, hat man nicht nur diese falschen Behandlungsansätze, sondern wenn die nicht wirken, sondern sogar schädlich sind, dann wird das immer wieder auf die individuelle Ebene, auf die Betroffenen zurückgeschoben. Quasi wenn das, was als Standard bei psychischen Erkrankungen nicht hilft, ja, dann wollen die halt nicht oder dann sind die so in ihrer Krankheitsüberzeugung gefangen, dass es ja nicht wirken kann. Und das sind dann schon Sachen, die einem vorgeworfen werden oder zumindest unterstellt werden, dass man einfach nicht will, dass man einfach sich dagegen wehrt. Und wenn man dann sagt, naja, das spüre ich aber so nicht, dann wird einem auch die Kompetenz abgesprochen, das einschätzen zu können, was der Körper kann oder nicht kann. Und das ist eigentlich eine wirklich schiere und sehr dramatische Erfahrung, wenn man das immer wieder machen muss.
Also an Sport braucht die Astrid wahrscheinlich gar nicht einmal zu denken.
Na, in dem jetzigen Zustand wäre es für sie eigentlich schon so anstrengend, überhaupt in ein Geschäft zu gehen und sich Sportgewand zu kaufen.
Da fällt mir natürlich sofort ein Artikel ein von unserer Kollegin Verena Franke. die da ganz interessante Sachen herausgefunden hat. Und zwar, dass es GutachterInnen gibt, die nicht an diese Krankheit glauben oder sie als psychische Geschichte abtun und somit auch diesen Kampf um jeden Cent beim Pflegegeld schüren. Und nicht zu vergessen sind natürlich dann auch die Schwierigkeiten, wenn es zum Beispiel um die Pensionsberechnungen geht. Den Artikel stellen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe auch schon mal was drüber geschrieben, über Long-Covid. Du ja auch, Matthias, gell? Da ist auch um Long-Covid gegangen, glaube ich.
Ja, genau. In meinem Artikel habe ich auch die Diskrepanz in unserem Gesundheitssystem aufgezeigt.
Genau. Also, dass einerseits die Spezialambulanzen geschlossen worden sind, aber andererseits ÄrztInnen, die ME, CFS und Long-Covid behandeln, heillos überlaufen sind.
Und was übrigens auch schon in Verenas Artikel vorgekommen ist, ist ein nationaler Aktionsplan, der zur unendlichen Geschichte zu werden droht.
Und warum das so ist, sollten wir auch erklären, gell?
Oder in dem Fall die Astrid erläutern lassen. Es ist ja vor ein paar Monaten ein Aktionsplan präsentiert worden. Wie schaut es da aus?
Der Aktionsplan war das Ergebnis von mehreren Jahren Engagement, von sehr viel politischer Arbeit. Und aktuell können wir aus den Ankündigungen nur entnehmen, dass derzeit eher eine Neuüberarbeitung als eine Umsetzung ansteht. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, also wir als Patientinnenorganisation haben seit 2020 die Situation der Betroffenen aufgezeigt, sind seither politisch aktiv. Es gab unzählige Schritte 2021, den ersten Beschluss in der sogenannten Bundeszielsteuerungskommission. Das ist das Gremium, da sind die Länder, der Bund, die Sozialversicherer vertreten, über einen sogenannten Versorgungspfad für zunächst Long-Covid und dann postinfektiöse Erkrankte, worunter auch ME/CFS fällt. Es gab eine Petition, einen Nationalratsbeschluss, dass sich die Situation verbessern soll. Es gab von verschiedensten Gremien wie dem Obersten Sanitätsrat oder der Gesundheit Österreich Empfehlungen, dass ME/CFS-Betroffene spezialisiert versorgt werden müssen, besser abgesichert werden müssen. Also wir haben da schon einen sehr, sehr weiten Weg hinter uns. Und das Problem ist, dass bis jetzt aber nichts bei den Betroffenen ankommt. Also die spüren in ihrem Alltag, in der medizinischen Versorgung, in der sozialen Absicherung bis heute keine Verbesserungen. Vielleicht zum Verständnis, im Gesundheitssystem, das ist halt wahnsinnig komplex, da gibt es den Bund, die Länder, da gibt es die Sozialversicherungen und über Struktur im Gesundheitssystem wird quasi in dieser Bundeszielsteuerungskommission gemeinsam entschieden, da gibt es Beschlüsse und grundsätzlich ist es notwendig, dass dieser Aktionsplan jetzt umgesetzt wird von eben all diesen Playern, die beteiligt sind und in der Bundeszielsteuerung gemeinsam sind. Und an diesem Aktionsplan waren all diese Player beteiligt und als nächsten Schritt ist es notwendig, dass es da dann auch entsprechende Beschlüsse gibt, die dann auch in die Praxis umgesetzt werden. Und vor diesem Beschluss quasi wurde uns jetzt vermittelt, dass es nochmal darum geht, zu überarbeiten, statt zu beschließen und umzusetzen.
Das heißt zurück an den Start?
Das Signal, das uns gesendet wird, ist aktuell ja zurück an den Verhandlungstisch.
Und womit wird es begründet, dass man wieder zurück an den Verhandlungstisch will?
Aktuell ist die Begründung, dass es keine Beteiligung gab. Ja, die ist transparent festgehalten, auch auf den letzten Seiten dieses Plans und ist so für uns auch nicht nachvollziehbar und ist für die Betroffenen ein herber Rückschlag, weil die Frage ist, also was braucht es noch, damit schwerkranke Menschen in Österreich eine Versorgung bekommen? Ja, wir haben Problemfälle vorgelegt, wir zeigen wirklich regelmäßig auf, es gibt Nationalratsbeschlüsse, es gibt eben auch diesen Aktionsplan, es ist ja über die letzten Jahre sehr, sehr viel da. Und das Signal, das da an die Betroffenen gesendet wird, ist, sie machen die Erfahrung im Medizinischen, dass sie keine Versorgungsstrukturen vorfinden. Sie machen die Erfahrung in der sozialen Absicherung, dass sie quasi Und das ist, wird uns sehr, sehr oft auch wirklich wörtlich so gesagt, dass sie als Betrügerinnen dastehen, die es irgendwie aufzudecken gilt. Da werden sie so behandelt. Und dann bekommen sie in der Politik das Signal, dass man sich auch nicht auf sowas wie Nationalratsbeschluss, Landtagsbeschluss oder jetzt auch einen gemeinsam erarbeiteten Aktionsplan verlassen kann. Und das in einer Situation, wo es halt für die Menschen um ihre Existenz geht. Da geht es nicht um eine neue Sportanlage für einen Sportverband, auch ein wichtiges Thema, ja. Also, aber bei MECFS, da geht es um die Gesundheit, da geht es um die finanzielle Existenz, da geht es halt leider, muss man dazu sagen, in den schwersten Fällen auch ums pure Überleben. Und dementsprechend wünschen sich die Betroffenen und auch die Patientinnenvertretung hier, dass das Thema auch ernst genommen wird und jetzt auch zur Umsetzung kommt und nicht weiter verschoben und diskutiert wird.
Du warst jetzt 4 Jahre lang engagiert als stellvertretende Opfer und hast die vielen Betroffenen vertreten. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Also wir waren als Team sehr überrascht. Wir haben uns das am Anfang leichter vorgestellt. Wir haben gedacht, okay, unser Ziel ist, die Situation der Betroffenen zu zeigen. Und wenn die Menschen sehen und wenn in der Politik und Verwaltung klar wird, wie schlimm, ja, und eigentlich völlig unvorstellbar, in welchen Umständen MECFS-Betroffene leben, dass quasi das reicht. Also man muss es aufzeigen und dann wird sich was ändern, weil es so schlimm ist, dass da was getan werden muss und das offensichtlich ist. Was wir aber dann in der Praxis recht schnell die Erfahrung gemacht haben, ist, dass Patientinnenvertretungen in Österreich überhaupt nicht strukturell verankert sind. Also so die Rolle in der Öffentlichkeit und auch in der Politik nicht verankert ist. Also es gibt im Gesundheitssystem sehr, sehr viele Player, aber die Patientinnenvertretung ist nicht immer automatisch dabei. Und das aber nochmal gerade in Österreich. Wir sind zum Beispiel das einzige Land, das eine Leitlinie zu postinfektiösen Erkrankungen hat, wo es überhaupt keine Patientinnenbeteiligung gab im deutschsprachigen Raum. Und das ist eigentlich eine sehr harte Erfahrung gewesen, diese Rolle immer wieder als Bittstellerinnen sich dazu involvieren. Und Patientinnenvertretung ist kein Selbstzweck. Also wir haben das nicht gemacht, weil das so eine lustvolle und freudvolle Arbeit ist. Also es ist oft sehr, sehr schwierig. Aber es geht darum, dass die richtigen Fragen gestellt werden, dass Maßnahmen so gemacht werden, dass sie halt den Betroffenen wirklich was bringen und dort ankommen. Also in der internationalen Wissenschaft ist Patientinnenbeteiligung etabliert, um eben Forschungsfragen zu stellen, die relevant sind für die Betroffenen und nicht an den Betroffenen vorbeizuarbeiten. Und in der Politik ist es dasselbe. Also es geht darum, Maßnahmen umzusetzen, die den Betroffenen in ihrem Alltag was bringen und nicht dann zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Diskussion, wie soll so eine Behandlungs- und Anlaufstelle ausschauen. Und dann entscheidet man sich zum Beispiel für eine Koordinierungsstelle, weil das auch von den Ressourcen her gut und günstig vermeintlich ist. Aber aus Patientinnensicht, die Erfahrung mit solchen Koordinierungsstellen haben, die wissen, ohne Strukturen dahinter bringt es eine Koordinierungsstelle nichts. Also wenn ich nur wo anrufe und sage, ich bräuchte bitte Behandlung oder eine Diagnosestellung für MECFS und es gibt dann aber keine Struktur, dann kann die Koordinierungsstelle auch nicht koordinieren, dann wird es zur Sackgasse. Und das ist eigentlich die Aufgabe und das Ziel von Patientinnenvertretungen. Und da braucht es in Österreich sicher noch einiges an Arbeit, dass die besser verankert sind.
Wir haben jetzt in der knappe halbe Stunde gesprochen miteinander. Wie lange wirst du dich davon erst erholen müssen?
Ja, sicher den Rest der Woche. Also das fängt jetzt an, wenn das Gespräch vorbei ist und das Adrenalin nachlässt, das halt auch durch die Anstrengung immer wieder hilft, Aufgaben kurzfristig erledigen zu können, dann fängt es eigentlich an, schlimmer zu werden und in diesen typischen Crash-Modus zu gehen.
Also dieser nationale Aktionsplan soll jetzt neu verhandelt werden, weil es im ersten Anlauf zu wenig Beteiligung gegeben hat?
Ja, das sagt die Politik, aber für die Astrid klingt das nach einer Ausrede, weil nämlich laut ihr insgesamt 82 verschiedene Personen mitverhandelt haben. Da waren dabei Vertreterinnen vom Bund, von den Ländern, von den Sozialversicherungen, ExpertInnen aus der Medizin, aus der Wissenschaft und auch verschiedene InteressenvertreterInnen. Und das gut ein Jahr lang.
Also es scheint immer noch ein sehr, sehr vernachlässigtes Thema zu sein. Sogar trotz Long-Covid, wo es ja doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und darum braucht es halt einfach immer noch so viele Diagnosen, bis man bei der richtigen ist.
Ich hoffe halt, dass dieser nationale Aktionsplan jetzt dann doch endlich kommt und damit auch mehr Anlaufstellen und Kompetenzzentren für die Betroffenen. Schauen wir mal, ob wir früher wieder zum Mond fliegen oder ME/CFS heilen können.
Na, hoffentlich Zweiteres. Ja, damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt.
Und gerne diese und alle Folgen unseres WZ-Podcasts Weitergedacht abonnieren.
Kommende Woche gibt es wieder eine neue Folge am Donnerstag.
Wir freuen uns schon drauf.
Bis dahin, ciao.
Ciao.